Amen. Lob den Herrn. So gut, allen Heiligen wieder zusammen zu sein.
Amen.
Gemeinschaft zu haben.
Amen.
Und zu hören, was der Herr zur Gemeinde sagt.
Amen.
Es ist ein Riesenunterschied, ein großer Unterschied, ob es der Herr ist, der zu mir redet, oder ob es eine Botschaft war von irgendeinem Bruder, die ich gehört habe. Wenn du nach einer Versammlung weißt, Gott hat heute zu dir geredet, dann wirst du was ändern. Wenn ich aber nur sagen kann, oh ja, was Tobi mitgeteilt hat, war wirklich gut, dank dem Herrn, dann ist die Gefahr groß, dass es bald in Vergessenheit gerät. Und ich nehme es nicht ernst, weil ich nicht denke vielleicht, dass es mir passieren wird, was das Wort des Herrn sagt. Aber wenn es Gott ist, der zu mir redet und zu mir sagt, tue Buße.
Hier musst du machen.
Und ich tue es nicht. Was wird die Konsequenz sein?
Hier mehr.
Dann wird es wirklich eine ernste Konsequenz geben. Und deshalb, mir ist in diesen Tagen eines wichtig geworden, dass ich nicht Menschen höre. Mein Gebet für mich selbst und für uns alle ist, dass wir Gott direkt hören. Dass wir nach jeder Versammlung, wenn der Herr geredet hat, sagen können, der Herr hat zu mir geredet und das hat er mir gesagt. Das muss das Ziel dieser Konferenz sein. Gott zu uns direkt und persönlich auch reden kann. Und es ist eine persönliche Sache. Deshalb sagt er immer, wer ein Ohr hat. Wir haben alle zwei Ohren. Aber was hören wir? Man kann so viel hören. Man kann Nachrichten hören. Man kann Unterhaltung sich anhören. Man kann sich mit dem Beruf alles anhören, von morgens bis abends. Man kann so viel hören. Aber wir wollen beide Ohren geben, um den Herrn zu uns reden zu hören, damit wir uns ändern können. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir... Ich weiß, in meinem Leben, ich muss mich noch viel ändern. Ich habe in diesen Tagen der Vorbereitung wirklich zum Herrn geschrien und gesagt, Herr, ändere mich. Ändere mich tiefgründig. Es ist noch zu wenig, viel zu wenig, was ich von dir habe und wie ähnlich ich dir bin in meinem Leben. Der Anspruch, den du hast, er ist so weit weg oft von dem, wie ich lebe. Und wir haben den Anspruch gehört, den Gott an uns hat. Und den hat Gott schon immer an sein Volk gestellt. Das erste und größte Gebot ist kein neues Gebot. Es ist das uralte Gebot. So hat es auch schon Johannes gesagt. Und zwar in 5. Mose 10 heißt es schon, in Vers 12, und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Das ist nicht nur eine Empfehlung, das ist eine Forderung. Und das ist ein großer Unterschied. Wenn mein Chef zu mir sagt, wenn du mal Zeit hast, könntest du das und das gerne für mich machen. Dann ist die Priorität nicht 1a, dann ist es irgendwo 3b. Dann kann ich es nächste Woche auch noch machen. Aber wenn mein Chef zu mir sagt, morgen früh brauche ich dieses Diagramm, ab dem Moment muss ich alles liegen und stehen lassen und nur dieses Diagramm machen. Das ist eine Forderung. Es ist keine Empfehlung von Gott an uns, ihn zu lieben von ganzem Herzen. Es ist eine Forderung von Gott an uns, ihn mit ganzem Herzen zu lieben. Das ist ein Riesenunterschied. Nun hat Gott das Recht, das zu fordern. Oder ist es zu viel gesagt? Wenn Gott sagt, was Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Als dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst, und ihn liebst und dem Herrn, deinen Gott, dienst mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele. Gott fordert diese Dinge, ihn liebst mit deinem ganzen Herzen und ihm dienst mit deinem ganzen Herzen.
Ja.
Wenn wir uns fragen, ist es zu viel gefordert? Ja, dann ist die Frage da, was hat Gott für uns getan? Gott hat alles für uns getan. Niemand von uns wäre hier ohne Gott. Gott hat das Universum geschaffen, die Welt geschaffen, hat uns hervorgebracht. Ich sage meinen Jungs beim Frühstück oft, manchmal wissen sie nicht, ob sie jetzt beten wollen oder nicht. Dann sage ich ihnen, weißt du, dass wir überhaupt hier was zum Essen auf dem Tisch haben und dass wir hier sitzen und leben, wem verdanken wir es? Und dann wissen sie schon und wir wissen auch, es kommt alles von Gott. Alles. Wenn wir die Schöpfung draußen sehen, es ist alles von Gott für uns gemacht. Es gibt niemand, der uns mehr liebt als der lebendige Gott. Niemand. Und der Beweis schlechthin dafür, das ist, was in diesen Tagen alle Christen feiern, ist, dass es seinen Sohn am Kreuz für uns gegeben hat. Es gibt niemanden, der uns mehr liebt als der lebendige Gott. Sogar seinen Sohn für uns hingegeben. So, wie ist es jetzt mit dem Gebot, den Herrn, unseren Gott, zu lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele? Markus sagt noch, von ganzem Denken und von ganzer Kraft. Ganzer Kraft. Ist es zu viel verlangt? Es ist zu wunderbar, dass Gott von uns das verlangt. Es ist zu wunderbar. Wenn wir Gott so lieben und so mit ihm stehen, wir sind die gesegnetsten Menschen aller Zeiten. Wirklich wahr. Wer den Herrn liebt mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit ganzem Denken, mit ganzer Kraft, das ist ein gesegneter Mensch. Und wir können in der Schrift lesen, wie viel Segnungen der Herr denen gibt, die ihn so lieben. Im Umkehrschluss, das heißt, alles, was uns davon wegbringt, ist Torheit. Und sogar anders gesagt, es ist der Teufel selbst. Paulus hat an die Korinther geschrieben, er fürchtet, dass wie die Schlange Eva verführte, so auch jetzt der Teufel die Gläubigen verführen wird, weg von der Einfachheit und Reinheit gegenüber Christus. Geschwister, heute ist ein Kampf um unser Herz. Heute ist ein Kampf um die beste Liebe. Und ich glaube, wir können das. Ich kann wirklich, und wir können das bezeugen, es ist ein Kampf. Die beste Liebe für den Herrn zu bewahren, ist nicht etwas, was uns nur so zufallen wird. Mit Sicherheit nicht. Es ist wirklich ein Krieg. Wenn wir gläubig werden und die Liebe des Herrn wirklich dabei erfahren, alles ist Abfall. Als ich vor über 20 Jahren vom Herrn erweckt wurde, alles ist in der Mülltonne gelandet. Nur der Herr war wichtig. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie überhaupt für einen Menschen noch etwas anderes wichtig sein kann, außer Christus. Das ist über 20 Jahre her. Die Frage ist, was ist heute? Und nicht, was ist morgen, sondern was ist heute? Wo steht mein Herz heute? Wo steht mein Herz jetzt, wo ich eine Wohnung habe, wo ich Geld verdiene, wo ich mir vieles leisten kann, wo ich Frauen, Kinder habe, viele Dinge, auch viele Verpflichtungen habe, Druck auf der Arbeit, Druck in der Familie, Schwierigkeiten, gibt es an jedem Lebensfeld. Wie sieht dann mein Herz aus? Ist es immer noch ganz für den Herrn, brennend, wie am ersten Tag? Oder habe ich inzwischen so viel Sorgen und so viel Verpflichtung oder so viel Vergnügung oder so viel Aufgaben im Leben gesammelt, dass der Herr keine Zeit mehr. Ich komme nicht mehr dazu. Wann soll ich noch beten? Ab 6 Uhr sind die Kinder da. Danach kommt der Chef. Abends meine Frau. Irgendwann muss ich auch noch mal selber denken, was ich mit meinem Leben mache. Wo ist dann die beste Liebe geblieben? Wenn das Tag ein, Tag aus so geht, das ist ein großer Test für unser Herz. Das ist ein sehr großer Test. Und der Herr hat es gesagt, vorhin haben wir Matthäus 24 gelesen, aber wir haben nur Vers 12 gelesen. Ich möchte gern Vers 13 dazu lesen, weil ich glaube, die beiden gehören zusammen. Er hat über die Gesetzlosigkeit geredet, dass sie überhand nimmt. Er
muss uns koreanisch anmachen.
Und dann wird die Liebe in vielen erkalten. Viele. Und ich will gar nicht nach draußen schauen. Ich will auf mein eigenes Leben schauen. Und sehen, wie es unter uns ist. Wie brennend ist unser Herz noch für den Herrn? Wie ungeteilt? Brenne ich noch mit ganzem Herzen für den Herrn und was er heute machen will? Und dann sagt Vers 13, wer aber ausharrt und worin ausharren? In der besten Liebe ausharren. In diesem Zusammenhang geht es um die Liebe. Wer aber ausharrt in der besten Liebe bis ans Ende, und es gibt nur zwei Möglichkeiten für das Ende. Die eine ist, ich sterbe, die andere ist, der Herr kommt. Wir wissen von beiden nicht genau, wann es kommt, aber es kann immer schnell kommen. Niemand hat sein Leben so sicher in der Hand. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns fragen, Herr, ist mein Herz heute wirklich 100% für dich? 100%? Brennt es ganz für dich? Oder habe ich schon einen Kuchen draus gemacht? 30% meine Arbeit. Und der nimmt zu, der Anteil. 20% mein Vergnügen. 40% meine Familie. Und dann habe ich noch irgendwas anderes und am Ende 10%, der Herr. Mein Haus braucht auch noch mindestens 30-40%. Meine Wohnung, meine Kleidung. Es gibt so vieles. Meine Gesundheit. Man kann ganz eingenommen werden von der Sorge um seine Gesundheit. Welches Wasser trinke ich? Welches Brot esse ich? Was tue ich damit? Und am Ende, dann jedes Mal reden wir über unsere Gesundheit. Der Herr will 100% unseres Herzens für sich haben. Das heißt nicht, ich kümmere mich nicht darum, dass ich Geld verdiene, um meine Familie versorgen zu können, andere unterstützen zu können, dass ich nicht mich anständig kleiden soll. Das heißt das überhaupt nicht. Jeder, der Gott liebt mit ganzem Herzen, wird auf diese Dinge achten. Aber der Kampf ist um unser Herz. Und ich will gar niemand beurteilen. Ich frage selber den Herrn in diesen Tagen. Herr, ist mein Herz 100% bei dir? Ist es ungeteilt? Brennt mein Herz in Liebe für dich mehr, als es jemals gebrannt hat? Oder gab es eine Zeit in meinem Leben, wo es mehr für dich gebrannt hat wie heute? Wenn ich die Frage mit Ja beantworten kann, dass es mal eine bessere Zeit gab, dann gibt es eine zweite Botschaft hinterher und die heißt, tue Buße. Tue Buße. Das hat der Herr zu mir so oft gesagt in diesen Tagen. Tue Buße, kehre um. Beende den Kuchen in deinem Herzen, diese Aufteilung. Gib mein Herz, dein Herz mir völlig, ganz und neu. Egal, was es gibt im Leben. Denn wer ausharrt bis ans Ende, und das Ende ist noch nicht da, nur der wird gerettet werden. Und ich glaube, es ist sehr souverän, dass dieser Punkt an die Gemeinde in Ephesus geschrieben wird. Das ist die Gemeinde, von der wir wahrscheinlich am meisten wissen, wenn es um die 7 Gemeinden geht. Paulus hat in Ephesus jahrelang gedient und hatte so ein Herz für diese Gemeinde, dass er sogar alle Ältesten an seinem letzten Besuch dort zusammengerufen hat und noch einmal eine ernste Rede zu ihnen gehalten hat in Apostelgeschichte 20. Und er hat sie schon gewarnt, die Sterne, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Weil die Gemeinde lag ihm am Herzen. Und wenn man Epheserbrief liest, was für eine Vision ist in diesem Brief, wie in keinem anderen. Der Brief behandelt nicht viele Probleme. Der Brief fängt nicht mit irgendeinem Streit an, wie ein Korintherbrief. Der Brief fängt mit der Vision an, wie der dreieine Gott seinen Vorsatz ausführt auf dieser Erde. Wie kann es sein, dass so der Brief so anfängt? Es kann nur so sein, dass die Gemeinde auch in einem wunderbaren Zustand war. Paulus kann es nicht an die Korinther schreiben. Ihr Zustand passt nicht dazu. Aber bei Ephesus, der Zustand muss wirklich besonders gewesen sein. Deshalb bedeutet das Wort Ephesus begehrenswert. Und ich glaube, es wäre wunderbar gewesen, in dieser Gemeinde zu sein. Und doch, dieses Wort Ephesus hat eine zweite Bedeutung. Und die zweite Bedeutung, das ist die Warnung. Und das heißt loslassen, nachlässig werden. Das bedeutet auch Ephesus, locker werden. Und das ist in diesem Namen allein schon eine Botschaft für sich. Wie immer der Zustand war, der Gemeinde, wo wir sind und bei uns selbst, für den Herrn begehrenswert und wohlgefällig. Es besteht immer der Kampf und die Gefahr, nachlässig zu werden, loszulassen, irgendwo sich auf das auszuruhen, was war. Und dann, was kommt dann? Die Werke sind geblieben. Tobi hat vorhin 10 Werke aufgezählt. So viel Gutes. Das zeigt bestimmt, der Herr liebt diese Gemeinde. Er sieht auch, was sie tut. Aber bei allem, was sie getan hat, ihr wahrer innerer Zustand wurde davon irgendwie überdeckt. Sie haben ihn nicht selber mehr erkannt. Und der Herr musste ihnen sagen, du hast die beste Liebe verlassen. Wenn der Herr sagt verlassen, das heißt, es liegt an mir. Es ist meine Schuld. Verloren, das ist nicht meine Schuld. Wenn der Schlüssel verloren geht, das wollte ich nicht, aber er ging verloren.
Ja, muss ich.
Aber verlassen ist meine Schuld. Dann bin ich weggelaufen. Und so ist es. Wenn heute mein Herz nicht mehr 100% für den Herrn brennt, in der besten Liebe, ist es meine Schuld. Es ist nicht seine Schuld. Nicht der Herr hat zu uns gesagt, weißt du, ich möchte mit dir keine Gemeinschaft mehr haben. Ich möchte dich nicht mehr sehen. Ich habe anderes zu tun. Du bist von mir vergessen. Nein, es ist meine Schuld. Es liegt an mir. Ich war nicht aufmerksam. Ich habe locker gelassen. Ich habe nachgelassen. Ich habe nicht mehr auf die Temperatur meines Herzens geachtet, auf die Prozentzahl, wie viel ist für Gott. Und worin haben sie nachgelassen? An der Aktivität? Nein. Es ist erstaunlich, sie haben nachgelassen am Essen. Am Essen haben sie nachgelassen. Man kann sehr viel vortäuschen vor anderen, wenn man aktiv ist. Ich kann Evangelium predigen, ich kann zur Versammlung kommen, ich kann Geschwister einladen, ich kann mich um praktische Dinge kümmern. Aber die wahre Frage ist am Ende die, wie oft am Tag esse ich den Herrn? Und wie wirksam ist mein Essen vom Herrn? Weil die Lösung für Ephesus war, wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Das heißt, das Essen haben sie vergessen. Wie geht's uns? Wie wichtig ist es uns, jeden Tag reichlich den Herrn zu essen? Nicht nur ein bisschen. Im letzten Jahr gab es eine Konferenz in Korea. Da wurde mitgeteilt, wie oft isst du am Tag? Und die Antwort war 3 bis 4 Mal, vielleicht sogar 5 Mal. Frühstück, dann ein Apfel oder irgendwas zwischendurch, dann Mittagessen, dann am Nachmittag noch irgendein Snack, noch ein Kaffee und was dazu. Und dann Abendessen. Wir kümmern uns so ums Essen. Also, wenn du nur Mittagessen kochst, isst und aufräumst, sind 2 Stunden weg.
Nee, ich ein bisschen anmachen.
Das macht mir immer Schwierigkeiten, dass man so viel Zeit fürs Essen benutzt. Wenn es nach mir ginge, dann würde es wahrscheinlich jeden Tag von Anfang bis Ende nur 10 Minuten brauchen. Aber es ist auch nicht gesund. Sollte man nicht tun. Aber auch nicht zu viel. Einfach vernünftig bleiben. Aber was ich sagen will, ist, wie viel Zeit nehme ich mir dafür, den Herrn zu essen? Warum kann ich nicht meinen Tag so gestalten, dass ich am Morgen kräftig frühstücken kann, mit dem Herrn am Baum des Lebens? Warum kann ich nicht mal eine Stunde früher ins Bett gehen, dass ich vielleicht eine Stunde mehr habe, den Herrn zu essen am Morgen? Warum muss alles so bleiben in meinem Leben, wie es heute ist? Warum ist mein Alltag so festgefahren? Und wenn der Herr zu mir sagt, du bist nicht mehr ganz für mich, komm zum Baum des Lebens, dann bin ich nicht mal so erfinderisch und eifrig zu überlegen, wo gibt es mehr Zeit für den Herrn? Was muss ich ändern, um mehr Zeit zu haben am Baum des Lebens? Wo ermangle ich dessen, danach zu suchen? Wenn mir das so egal ist und ich nicht bereit bin, mein Leben umzustellen, kann ich kein Überwinder sein. Um ein Überwinder zu sein, muss ich mein ganzes Leben umstellen. Alles. Wisst ihr, es ist nicht so einfach, vom Baum des Lebens zu essen, weil der Satan kämpft dagegen. Schau mal Adam und Eva an. Wie hat der Satan dagegen gekämpft, dass sie vom Baum des Lebens essen? Und genau dieses Beispiel benutzt Paulus, um zu zeigen, ihr Korinther werdet auch vom Satan wieder weggeführt, vom Baum des Lebens und damit von der Liebe, der besten Liebe zum Herrn. Weil was erweckt in uns jetzt die Liebe zum Herrn? Wenn wir wissen, der Herr hat die Forderung der ersten Liebe. Aber was erweckt in uns die erste Liebe? Ich lese mal Hohelied 2, Vers 3. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter unter den Söhnen. Der Herr ist nicht eine Tanne, der Herr ist ein Apfelbaum, von dem man essen kann. Und was machen wir? In seinem Schatten saß ich so gern, sagt Sulamit. Wo wurde die Liebe erweckt? Beim Essen.
Komm her, du kannst sprechen.
Nee,
beim
kann ich ja
Essen
nicht.
Am Baum des Lebens, da wird die Liebe zum Herrn neu erweckt. Deshalb möchte ich uns alle heute Morgen ermutigen. Lasst uns unser ganzes Leben umstellen, damit wir so viel Zeit für den Herrn freimachen, um am Baum des Lebens zu essen.
우리는 생명나무를 먹어야.
Mongsung, ja. Danke. Lasst uns wirklich darauf achten. Das ist so wichtig. Nur dann wird die erste Liebe in uns erweckt. Dann heißt es, und seine Frucht war meinem Gaumen süß. Und dann heißt es in Vers 4, er führte mich ins Weinhaus und die Liebe ist sein Banner über mir. Stärkt mich mit Rosinenkuchen, erquickt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Wie kann man so werden? Nur wenn wir den Herrn wirklich genießen. Nur wenn wir den Herrn wirklich
essen. Er muss einschalten.
Ja, da muss er einschalten.
Und ich habe mir mehr zur Gewohnheit gemacht, den Herrn am Morgen zu essen, den Herrn am Mittag auch zu essen, am Abend den Herrn zu essen. Nicht nur am Morgen das Wort, warum? Warum soll ich nur einmal am Tag geistlich frühstücken und meine physische Mahlzeit habe ich 5-mal am Tag? Das macht keinen Sinn. Was ist wichtiger? Der Herr oder mein Brot? Die beste Liebe oder mein Magen? Wenn wir Überwinder heute sein wollen, die beste Liebe und das Essen, es hängt so dicht zusammen. So lasst uns wirklich den Herrn in einer reicheren Weise, wie im Hohelied, essen. Ich kann nur empfehlen, mal Hohelied durchzugehen und nach Speise und Liebe zu schauen. Und es nicht nur durchgehen, sondern es machen. Es hilft eigentlich nicht so viel, nur eine Konferenz zu haben. Was uns wirklich wieder gesund machen wird, ist zurückzukommen zum Baum des Lebens, zu unserem Geliebten. Und das an oberste Stelle und über alles zu setzen. In Offenbarung 10 hat der Herr auch Johannes zu essen gegeben. In Vers 9, Offenbarung 10, sagt er, nimm es und studiere es, das Buch. Nein. Mein Eindruck ist, wir kümmern uns sehr oft um die Bedeutung. Ich werde oft gefragt, ja, was bedeutet das? Vor der Konferenz kam die Frage, ja, wie ist das zu verstehen? Aber in meinem Herzen habe ich gedacht, die Frage ist nicht schlecht. Aber wenn das meine einzige Frage ist, werde ich geistlich nicht gesund werden. Ich werde krank werden. Ich kann alles verstehen, aber ich bin geistlich krank. Ich liebe den Herrn nicht mit ganzem Herzen. Die Frage muss nicht nur sein, wie verstehe ich es, sondern Herr, ich will es essen und Herr, ich will es leben durch dich. In Offenbarung 10, es heißt, nimm es und iss es auf. Und dann heißt es, es wird dir Bitterkeit im Bauch verursachen. Und die Bitterkeit im Bauch heißt, die Speise wirkt. Wenn du gesunde Speise isst, bleibst du gesund. Ich habe meine Ernährung vor 2 Jahren umgestellt und seitdem bin ich gesund geblieben. Das ist eine wunderbare Sache, nicht mehr mit Krankheit ständig nur zu kämpfen haben. Und woher kam es? Nicht, weil ich teure Medizin geholt habe, sondern anders gegessen. Und die richtigen Vitamine. Und damit sich täglich versorgt, dann bleiben wir gesund. Und das ist nicht nur eine Morgenwache machen und dann davonlaufen. Dann wird der Herr uns nicht ganz für sich gewinnen können und zu Überwinder machen. Sondern Offenbarung heißt es, bis es bitter wird im Magen. Das Wort soll zur Wirkung kommen. Das Wort muss in mir arbeiten. Die Buße, die ich tue, muss wirken. Wenn meine Buße nicht wirkt, dann ist es keine rechte Buße. Und woran sieht man, dass die Buße wirkt? Dass meine Top 1, meine höchste Priorität ist der Herr zu jeder Zeit. Meine Kraft, mein Denken, es ist beim Herrn. Wofür möchte ich meine Kraft geben? Nicht um meiner Arbeit was zu erreichen, sondern um dem Herrn zu dienen und dem Herrn zu gefallen. Wofür möchte ich meine Zeit geben, meine Gedanken geben? Nicht meine Wohnung einzurichten, sondern um die Gemeinde zu bauen. Das sind die ersten Werke. Und diese Buße, das ist nicht so eine oberflächliche und einfache Sache. Dazu noch ein Vers von Joel. Ich habe in diesen Tagen viel Buße getan. Ich kann euch bezeugen, zumindest bei mir, nicht ganz so einfach. Es ist nicht nur, Herr, es tut mir leid, ich wende mich zu dir. gib mir die beste Liebe. Herr, gib mir bitte die beste Liebe. Amen. Und dann war sie da. So war es nicht. Mitnichten. Es hat bedeutet, dass ich früher ins Bett gehe, meine Kinder trainiere, morgens bis 7 Uhr ist Papa nicht verfügbar. Er muss zum Baum des Lebens. Und mein Aufstehen geändert habe. Das ganze Leben muss man umstellen, dass wir Überwinder sein können. Es geht nicht auf der Nebenspur. Und wie sagt es Joel? Joel 2, Vers 12 und 13. Doch auch jetzt noch, spricht der Herr, lobt den Herrn, jetzt noch. Wir haben noch Zeit. Wir wollen nicht wie Ephesus enden. Ephesus hat es nicht geschafft, Buße zu tun. Die Gemeinde in Ephesus ist nicht geblieben. Das zeigt mir schon, es ist nicht ganz so einfach, diese Buße zu tun. Buße von einer groben Sünde, ja, das ist nicht schwierig. Hör auf, oder ist auch schon ein Kampf, darf ich so nicht sagen. Grobe Sünde manchmal loszuwerden, weil es ist Sklaverei, ist auch schon ein Kampf. Ja, vom Rauchen loszukommen, von Unzucht loszukommen, von verschiedenen Sünden, Lüsten und Leidenschaften loszukommen, ist auch ein Kampf. Es ist eine Buße, die wichtig ist. Aber dann hier eine Buße zurück zur ersten Liebe ist auch etwas, was unser ganzes Herz dabei braucht. Und der Herr sagt, aber jetzt noch, kehrt um zu mir von ganzem Herzen. Und er sagt, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Das ist nicht mein Wort, das ist Gottes Wort. Also wir dürfen nicht so schnell aufgeben. Zum Herrn ganz zurückzukehren, vor allem in einem Zustand wie Ephesus. Man tut viel für den Herrn. Es sieht alles so gut aus. Man dient, man ist da, man ist präsent. Aber das ist nicht die Frage. Die Frage ist, sagt der Herr zu mir, du bist ganz für mich. Ist mein Herz 100% für ihn? Das ist die Frage. Und dann sagt er, zerreißt eure Herzen. Das ist ein starker Satz. Und nicht eure Kleider. Und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade. Und das Übel reut ihn. So, Amen. Möge dieses Sendschreiben uns wirklich dazu helfen, diese Buße jetzt zu tun und sie ab jetzt täglich zu tun. Wenn wir sie jetzt tun für eine Woche, sind wir in 2 Wochen schon wieder dabei, abzubauen. Es geht schnell. Eine Übersetzung sagt, der Herr sagt, ich werde rasch über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen. Das heißt, der Fall geht schnell. Und deshalb ist es notwendig, täglich Buße zu tun. Täglich. Und zwar mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Denken und mit ganzer Kraft. Und dafür haben wir den Baum des Lebens. Und möge der Herr uns alle stärken und ermutigen und ziehen in diesen Tagen. Und wir wirklich uns vor ihm prüfen und ihm unser Leben ganz geben. Sagen, Herr, wie kann ich es umstellen? Was ist zu tun, damit die beste Liebe dir gehört und auch die ersten Werke wieder da sind? Nämlich dir und deinem Vorsatz alleine zu dienen. Und wenn wir alle so eine Wendung machen und ab jetzt täglich machen, dann brennen alle 7 Lampen auf dem Leuchter. Dann scheint der Leuchter, und zwar alle 7. Nicht nur 4, nicht nur 3, nicht nur 1, sondern alle 7. Und täglich ist so wichtig, denn diese Lampe auf dem Leuchter, die hat nur Volumen für einen Tag. Du gießt Öl rein in die Lampe, das hält aber nur einen Tag. Du musst jeden Abend neu reingießen, sagt die Schrift. Und das zeigt wirklich, diese Buße ist täglich. Jeden Tag ab jetzt. Lasst uns zum Herrn umkehren mit ganzem Herzen. An ihm dranbleiben und die ersten Werke tun, bis er kommt. Denn dann werden wir alle gerettet werden. Lob den Herrn. Dank dem Herrn für seine Ermutigung und Ermahnung für uns alle, weil er uns wirklich liebt. Lob den Herrn. Amen.